Okay, wir machen da weiter, wo wir letzten Donnerstag stehen geblieben sind. Wir haben letzten Donnerstag darüber gelehrt, wie man aus der Fantasiewelt herauskommt. Viele Leute leben in einer Fantasiewelt, wo irgendwo, das äußert sich darin, dass sie einerseits alles vergeistlichen, aber ihren Alltag nicht auf die Reihe bekommen und nicht normal arbeiten können und nicht fleißig sein können und nicht diszipliniert sind. Das kann sich daran äußern, dass, ihr erinnert euch an all diese seltsamen Verse, die ich gelesen habe, die uns so unangenehm schienen, von Paulus, Petrus, aus dem Hebräerbrief, aus Jakobus, wo er ganz klar gesagt hat, wenn ihr das und das nicht tut oder wenn das und das nicht in eurem Leben ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Und das sind alles Indikatoren, dass wir irgendwo über den Wolken schweben, aber nicht mit beiden Beinen wirklich hier auf der Erde sind. Ja. Okay. Und ich denke, letztes Mal hatten auch viele Leute auch Überführung von, oder ihnen ist klar geworden, dass sie nicht wirklich so leben, wie das Evangelium das eigentlich darstellt. Ja. Und ich möchte nochmal das Beispiel mit dem LKW wiederholen. Wenn ich hier hinkomme, wenn ich hier zu spät hinkomme und sage, ich bin zu spät, weil ich mit einem LKW zusammengestoßen bin und ich habe keinen einzigen blauen Flecken, dann würdet ihr mich alle auslachen oder mir alle nicht glauben und denken, ich wäre ein Lügner. Weil wenn ich mit einem LKW zusammengestoßen wäre auf der Fahrt hierhin, dann hätte ich mindestens ein paar blaue Flecken, wenn nicht Schlimmeres. Genauso ist es auch, wenn wir behaupten, wir wären Jesus begegnet. Oder wenn wir behaupten, wir hätten das neue Leben von Jesus bekommen. Aber es hat sich keinerlei Veränderung in unserem Leben abgezeichnet. Dann ist irgendwas faul. Ja, dann ist einfach irgendwas faul. Und wir haben letztes Mal am Ende kamen wir darauf, dass auf die Art und Weise oder wie auf die Lösung des Problems. Und da möchte ich heute einfach weitermachen. Und der Kern des Problems ist in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Auf unser Herz haben wir nicht wirklich Zugriff, aber wir können erkennen, was in unserem Herz ist, indem Gott es uns zeigt oder indem wir merken, was für Gedanken uns durch den Kopf gehen, was für Gefühle wir haben und all diese Sachen. In Nummer 1. Da zeigt Paulus zwei verschiedene Arten zu denken auf. Zwei verschiedene Arten, den Verstand zu gebrauchen. Und eine Art, den Verstand zu, es gibt eine Art, wie wir den Verstand gebrauchen können, die uns zu Gott bringt, und eine Art, die uns von Gott wegbringt. Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Römer 1, 20. Und hier steht, dass wir Gott durch Nachdenken wahrnehmen können. Also es gibt eine Art von Denken, durch die wir Gott irgendwie wahrnehmen können. Gott sagt mehrere Male in Jesaja oder durch andere Propheten, durch Jesaja fordert er, glaube ich, dreimal, fordert er sein Volk auf, doch mit ihm zu argumentieren, mit ihm über ihn nachzudenken. Ja? Das Volk hat es nicht getan. Und in Vers 21 heißt, denn obgleich sie Gott nicht erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie sind die andere Art, hier schreibt er, es gibt Leute, die sind in ihren Gedanken, durch ihr Denken sind sie in einen nichtigen Wahn verfallen. Ja, einen nichtigen Wahn. Wir schlagen mal bitte Lukas 6 auf. Da heißt es, ab Vers 6, es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken. Und hier haben wir das gleiche Wort im Griechischen, was in Römer 1, Vers 21 wir gerade gelesen haben. Dieses Wort, was in Römer 21 Dialogismus, was in Römer 21 für diese bösen Gedanken, die einen in einen Wahn hineinbringen. Wir haben das gleiche Wort, Dialogismus oder Dialogismai ist das Verb. Er aber kannte ihre Gedanken. Und was waren ihre Gedanken? Haben wir einen Vers vorher gelesen. Sie lauerten ihm auf und sie haben darüber nachgedacht, wie können wir einen Fehler finden. Es waren kritische Gedanken und harte Gedanken. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte. Und dies ist die Art und Weise zu denken, die uns in einen Wahn hineinführt. Und wir werden es gleich sehen. Steh auf und stell dich in die Mitte. Da stand der Mensch auf und stellte sich dorthin. Da sprach Jesus zu ihnen, ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder verderben? Und indem er sie alle ringsumher ansah, sprach er zu dem Menschen. Strecke deine Hand aus. Der aber tat es und seine Hand wurde wiederhergestellt und gesund wie die andere. Sie aber wurde mit Unverstand erfüllt. Und hier haben wir im Griechischen das gleiche Wort wie in Römer 1, 21 für Wahn. Das gleiche Wort. Wir haben die gleiche Art von Gedanken und sie führen zum gleichen Ergebnis. Ja? In Römer 1, 21 haben wir gelesen, sie sind in ihren Gedanken in einen nichtigen Wahn verfallen. In einen nichtigen Wahn. Und hier lesen wir, dass sie böse Gedanken hatten, Gedanken der Kritik. Und das Ende davon war, sie wurden mit Unverstand erfüllt. Mit einem Wahn. Es ist in verschiedenen, das Wort Anoia heißt das griechische Wort hier. Ich denke, die beste Übersetzung ist Verrücktheit oder ja, wirklich ein Wahn, man ist total bescheuert. Ja. Das ist die Art zu denken, die uns von Jesus wegführt. Und das ist die Hauptursache, die uns da hineinbringt, dass wir in irgendeiner Fantasiewelt leben und unser Leben nicht gebacken kriegen hier auf der Erde. Das ist eine der Hauptursachen dafür. Ja. Wir werden noch mehr Verse dazu lesen. Schlag mal bitte Philipper 2 auf. In der Bibel gibt es erstaunlich viele, im Neuen Testament vor allen Dingen, erstaunlich viele Anweisungen, was wir mit unserem Verstand anstellen sollen. Eine dieser vielen Anweisungen finden wir in Philipper 2, Vers 14. Philipper 2, Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Warum? Damit ihr unsträflich und lauter seid, also rein seid. Tut alles ohne Murren und Bedenken. In Römer 1 haben wir gelesen, sie haben Gott nicht gedankt. Was fast das gleiche ist wie Murren. Ja. Und sie hatten Gedanken, die sie in einen Wahn hineingebracht haben. Hier heißt es, hier schreibt Paulus an die Philipper, tut alles. Wie jetzt alles? Ja, tut alles ohne Murren und Bedenken. Und wir haben hier wieder das gleiche, den gleichen griechischen Ausdruck. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, dieser griechische Ausdruck, Dialogismus, und das entsprechende Verb, Dialogismai, wird nur negativ verwendet. Im gesamten Neuen Testament. Nur. Ihr habt alle Stellen durchgeguckt. Es wird immer nur negativ verwendet. Und so auch hier. Ja. Wir sollen alle Dinge ohne diese Art der bösen Gedanken zu haben, die tun. Tut alles ohne Murren und Bedenken. Ich glaube, in der Elberfelder steht zweifelnde Überlegung. Zweifel. Ja. Und dieses Wort kann man mit sehr vielen verschiedenen Worten übersetzen. Es ist fast an jeder Stelle in der Bibel anders übersetzt, dieses Wort. Es hat ein sehr breites Spektrum. Aber der Kern dieses, was wenn man alle Verse zusammennimmt, wir werden heute eine Menge Verse dann sehen, dann werden wir sehen, der Kern oder die Grundbedeutung dieses Wortes ist so etwas wie zweifelnde Überlegungen. Es hat mit Zweifel zu tun. Ja. Es sind Gedanken, die sich um einen selbst kreisen. Und Gedanken, die ständig, wo man ständig so in seinem Kopf Selbstgespräche führt mit sich selber und sich um sich selber dreht, wo man ständig alles selber analysiert. Ja? Also diese Art von Gedanken. Das griechische Wort Dialogismus, daher kommt ja unser Wort Dialog. Und man kann es so übersetzen oder man kann es so verstehen, man führt einen Dialog mit sich selber. Ja? Man hat so seine Art Selbstgespräche und Gedanken. Und Paulus sagt, wir sollen alles ohne Murren und Zweifeln oder Bedenken oder zweifelnde Überlegungen tun. Ja. Dieses Wort kann auch übersetzt werden mit sich Vorstellungen machen. Aber gut, wir werden es. Warum sollen wir alles ohne Murren und Bedenken tun? Damit wir unsträflich und rein sind. Aber schlagt mal bitte Matthäus 15 auf. Da benutzt Jesus dieses Wort, diesen Begriff. Matthäus 15, Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Paulus hat gerade eben gesagt, tut alles ohne zweifelnde Überlegungen, Bedenken oder eben böse Gedanken. Das gleiche Wort. Hier wird es mit böse Gedanken übersetzt in diesem Kontext. Ja? Und Paulus sagt, tut das nicht. Warum? Damit ihr unsträflich und rein bleibt. Jesus sagt, wenn ihr das tut, werdet ihr verunreinigt. Und zwar nicht euer Körper wird sich verunreinigen, sondern euer unsichtbarer Mensch. Euer Inneres wird verunreinigt. Wenn wir in diese Art von Denken hineinkommen, werden wir uns verunreinigen. Und Jesus ist sehr einfach. Ja? Jesus sagt, es sind einfach böse Gedanken, Punkt. Böse Gedanken. Ja. In Markus finden wir das Gleiche nochmal, die Parallelstelle, werden wir jetzt nicht lesen, Markus 7, 21 bis 23, da sagt Jesus auch, diese bösen Gedanken kommen aus dem Herzen. Hier sagt er, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Ja? Vielleicht habt ihr gedacht, eure Gedanken kommen aus eurem Gehirn, aber das stimmt nicht. In eurem Gehirn werden sie lediglich verarbeitet. Das ist das Organ eures Körpers, um Gedanken zu verarbeiten und entsprechend umzusetzen und euren Körper dementsprechend zu operieren. Aber die Gedanken kommen nicht aus unserem Gehirn. Die Gedanken kommen von unserem, wie auch immer man das bezeichnen möchte, von unserem unsichtbaren Menschen. Übrigens sagt die Bibel, dass auch die Gefühle aus dem Herzen kommen. Wie gesagt, die Gedanken kommen aus dem Herzen, die Gefühle kommen aus dem Herzen. Salomo sagt in Sprüche 4,23, mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Alles, was du tust, kommt aus deinem Herzen. Alle deine innere Motive, alle deine Absichten, deine Motivation, deine Willensentschlüsse, deine Gedanken, deine Gefühle, alles kommt aus deinem Herzen. So, wenn Christen wieder versuchen, Gefühle gegen Gedanken auszuspielen oder Gedanken gegen Gefühle auszuspielen, das ist eigentlich lächerlich, weil es kommt alles aus dem Herzen. So, und unsere Gefühle werden immer die entsprechenden Gedanken auslösen. Ja, das sagt sowohl die Bibel als auch die Wissenschaftler, die Neurologen, die sagen das auch. Das ist sehr leicht festzustellen. Ja. Und wenn wir lange genug über bestimmte Sachen nachdenken, werden sich die entsprechenden Gedanken, Gefühle einstellen. Gedanken und Gefühle gehen Hand in Hand. Okay, nur so viel dazu. Es kommt aus unserem Herzen. Und an unseren Gedanken können wir erkennen, wie ist unser Herz wirklich rein oder nicht. Wenn wir diese Art von Gedanken haben, ja, wenn wir ständig voller Zweifel sind, dann ist unser Herz nicht rein. Sorry. Die Bibel sagt nein. Jesus sagt nein. Ja? Wenn wir sehr große Schwierigkeiten haben, einfach Dinge zu tun, weil wir die Dinge, die wir eigentlich tun sollen, ständig überdenken müssen. Ist das jetzt richtig? Und wenn ich das auch richtig mache, muss ich das vielleicht nicht anders machen? Sollte ich ja, all diese Gedanken, das ist dieser innere Dialog, den wir da führen. Und das mag uns vielleicht ein bisschen extrem klingen, aber die Bibel ist da sehr eindeutig. Jesus sagt, das sind böse Gedanken. Paulus sagt, tut alles ohne das. Und wenn wir Dinge nicht gebacken kriegen, weil wir zum Beispiel, wir wollen ja erst rausfinden, wie muss ich die Sache richtig machen, damit ich auch ja keinen Fehler mache. Und dann überlegen wir, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Was ist, wenn ich es mache, es klappt aber nicht? Das sind alles böse Gedanken. Und unser Herz ist nicht rein, wenn wir sowas haben. Jakobus sagt das auch sehr deutlich. Und zwar 1 bis 6. Erbitte aber Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen ist er. Ja, hier haben wir wieder den gleichen Begriff. Hier haben wir wieder den gleichen Begriff, ja, Dialogismus. Hier wird er mit Zweifeln übersetzt. Und wenn wir denken, dass das irgendwie harmlos ist, ja, die Bibel ist sehr, das ist vielleicht das größte Problem, dass wir denken, ja, ich habe immer wenn ich mich entschließe, immer wenn irgendwelche Aufgaben anstehen und ich sie eigentlich tun muss, ich komme aber nicht dazu und ich kriege es nicht, ich schaffe es irgendwie nicht, weil ich ständig in meinem Kopf sitze und überlege, wie ich das machen soll und ich komme nicht in die Pötte. Wir haben vielleicht gedacht, das ist harmlos. Nein, es ist nicht harmlos. Ja. Es zeigt, dass in unserem Herzen etwas nicht in Ordnung ist. Und wir werden noch nichts kriegen von Gott, Jesus. Ja. Das mag vielleicht hart sein, aber das ist, wie Gott die Sache sieht. Dieses Zweifeln oder dieses Grübeln, oh, was anderes vorher. Jesus sagt einmal in den Propheten, ich habe vergessen wo, aber da sagt Jesus, da sagt Gott durch die Propheten, lässt er dem Volk ausrichten, ich habe entschlossen, diese Sache zu vollbringen und ich werde es mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele tun. Ich werde, das sagt Gott wortwörtlich, mit dem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele werde ich die Sache tun. Ja. Und das ist Gott. Wenn Gott etwas tut, Gott ist sehr leidenschaftlich und wenn Gott etwas tut, Gott tut nie irgendeine Sache, auch nur halbherzig. Wenn Gott irgendetwas tut, tut er es mit allem Enthusiasmus und mit aller Energie und mit aller Kraft, die er hat, tut er es. Ja. Und Gott sagt uns, dass wir ihn auch mit ganzem Herzen lieben sollen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Ja, und Gott sagt uns auch, dass wir Dinge nicht halbherzig und so machen sollen. Aber wenn unser Herz geteilt ist, Jakobus schreibt hier, jemand, der diese Art zu zweifeln, diese Art zu denken hat, der hat ein geteiltes Herz. Und ich habe das mal eine geistliche Schizophrenie oder eine seelische Schizophrenie genannt. Das ist vielleicht ein bisschen radikal. Aber in unserem Herzen sind wir uns selber nicht eins. Einerseits wollen wir die Sache tun, eigentlich wissen wir, okay, ist es jetzt dran oder ich muss das machen, ist es meine Pflicht? Oder vielleicht hat Gott zu mir gesprochen und Gott sagt mir, tu doch bitte das. Andererseits ist da irgendetwas in unserem Herzen, das produziert diese Gedanken. Ja, aber was ist, wenn das doch nicht Gott ist? Was ist, wenn du das gar nicht ernst meinst? Oh ja. Was ist, wenn du verführt bist? Und dann überlegen wir und bedenken und zweifeln. Ja. Und dreimal dürft ihr raten, wie das Ergebnis sein wird. Wir werden es nicht tun. Das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt, wie Gott mich aus dieser Fantasiewelt befreit hat und wirklich mich in die Realität dieser Welt zurückgeholt hat. Ja? Und es ist nötig, ja, dass wir aus unseren geistlichen Luftschlössern rauskommen und aus all den komischen Visionen und Prophetien und so, die wir uns irgendwie zurechtgesponnen haben und wo wir all unser eigenes Versagen mit irgendwelchen geistlichen Ausreden erklären, dass wir doch wie Hiob sind und bla bla bla. Ja. So, und dann die Schuld Gott geben und die Schuld dem Teufel geben. Nein. Ja. Ich weiß sehr gut, dass Gott sehr oft zu mir geredet hat. Und ich war nicht so, dass ich dann losgegangen bin und das ohne Murren und ohne Bedenken, ohne Zweifel getan habe. Ich habe es angefangen durchdenken. Und wisst ihr, was passiert ist? Der Sauerteig meines Denkens hat alles verunreinigt. es gibt dazu eine schöne Parallele beim Passahfestlamm, als die Israeliten das mussten, das Passahlamm in Eile essen. Gott hat ihnen gesagt, schlachtet das Lamm und esst es komplett auf, und sie mussten es in Eile tun. Und sie mussten ungesäuerte Brote essen, in Eile, damit nicht der Sauerteig da irgendwie anfängt zu wirken und zu säuern. Und wenn Gott zu uns redet, wenn Gott zu uns ein frisches Wort redet, ja, dann müssen wir in der Lage sein, das ohne Murren und ohne Zweifeln zu tun. Weil der Sauerteig unserer Gedanken und unseres Denkens wird uns so verunreinigen, dass wir Gott nicht gehorsam sind. Und deswegen ist Jesus so radikal und listet diese bösen Gedanken, diese Zweifel in einer Kategorie mit Mord, Ehebruch, Unzucht und solchen schlimmen Dingen auf. Ja. Ist euch das aufgefallen in Matthäus 15? Jesus sagt da, wenn aus dem Herzen kommen, an erster Stelle stehen was? Böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, so schlimme Dinge. Aber an erster Stelle stehen böse Gedanken. Da steht diese Art zu denken, diese zweifelnde Überlegungen, dieses alles nochmal überdenken. C.S. Lewis schreibt in seiner Biografie, dass ihn diese Art zu denken vom Glauben abgebracht hat. Als er ein Teenager war, 14, 15 Jahre, bis dahin hat er an Gott geglaubt und hat gebetet. Und er hatte eine Zeit, wo er auch schon in seiner Teenagerzeit die Gegenwart Gottes erlebt hat, in seiner Gebetszeit. Und er schreibt dann in seiner Biografie, überrascht von Freude, wie durch diese Art von Denken er völlig von Gott weggekommen ist. Und es fing, wisst ihr, wie das anfing? Das fing bei ihm so fromm an. Er hat sich zum Beten hingekniet oder hingesetzt oder was und wie auch immer er das gemacht hat, weiß keiner mehr erinnern. Und fing an zu beten und auf einmal kam ein Gedanke in den Kopf. Meinst du das auch wirklich ernst? Und dann fing er an, mit diesem Gedanken einen Dialog anzufangen. Ich glaube schon. Meinst du es auch wirklich so ernst wie gestern, als du gebetet hast und du hast Gott gespürt? Ja, ich glaube schon, dass ich das so ernst meine. Und so fing das an. Und er sagte, das, was passierte, sobald diese Art zu denken, die Sachen während seines Betens, die Sachen zu überdenken, die er da betet, zuerst hat sie dazu geführt, dass er Gottes Gegenwart überhaupt nicht mehr wahrgenommen hat. Zweitens hat sie ihn fast in eine Depression geführt, schreibt er selber. Ja. Sie hat ihm die Anbetung Gottes so verleidet, dass er am Ende beschlossen hat, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Natürlich war er voller guten Absichten und sobald die Gedanken kamen, hast du das doch ernst gemeint, hat er sich vorgenommen, noch länger zu beten und noch ernster zu beten. Und dann hat er noch am nächsten Tag noch länger und noch ernster gebetet, aber die Gedanken haben nicht aufgehört und die wurden noch mehr. Und die Zweifel wurden immer größer. Und seine Anstrengungen wurden immer größer und die Zweifel wurden immer größer und die Gedanken wurden immer größer. Und irgendwann war nichts mehr mit der Gegenwart Gottes. Und Gebet war eine lästige, elendige Pflicht, die nur noch Bedrückung und Sorge hervorgerufen hat. Paulus nennt das ja eine Traurigkeit zur Welt, die zum Tod führt. Diese Art von... Das ist, wohin das führt. Das sind diese zweifelnden Überlegungen, diese Selbstanalysieren. Und das ist der Hauptgrund, warum wir einfache Dinge in unserem Alltag nicht gebacken bekommen. Weil wir Angst haben, Fehler zu machen. Weil wir diese Gewissheit haben wollen, alles, was wir tun, muss auch hundertprozentig korrekt sein und es muss stimmen und es muss auch, ich darf bloß nichts Falsches machen. Ja? Bei Gott dürfen wir Sachen falsch machen. Bei Gott dürfen wir Fehler machen. Und Gott wird es immer ehren, wenn wir im Glauben losgehen und wenn wir im Glauben einen Schritt tun. Und wenn wir im Glauben das machen, dann kann es sein, dass wir uns, ja, dass wir falsch liegen und das wird passieren. Hey, das ist selbst zu Leuten wie David passiert. Ja. Nur dann, wer seid ihr, dass ihr denkt, wer sind wir, dass wir denken, uns wird das nicht passieren oder wir wären irgendwie in der Lage, immer zu jeder Zeit hundertprozentig zu wissen, was Gottes Stimme gesagt hat? Sind wir nicht? Sind wir nicht? Ja. Natürlich lernen wir Gott besser kennen, aber sind wir nicht? Und das ist unser Stolz, und das, der uns da hindert. Und aus diesem Stolz kommen diese bösen Gedanken. Und es ist in Wirklichkeit, Jakobus sagt, es ist ein geteiltes Herz. Weil einerseits ist ja da in uns etwas, was beten möchte oder was Gott gehorchen möchte. Aber dann ist da irgendwas anderes in unserem Herzen, was diese Gedanken ständig in unser Bewusstsein schickt. Hast du das auch wirklich ernst gemeint? Ja. Irgendwas ist da in uns. Und wir haben in Wirklichkeit ein geteiltes, ein gespaltenes Herz. Und es ist nichts Harmloses. Es ist nichts Harmloses. Jakobus sagt, ihr kriegt nichts von Gott. Ihr kriegt nichts. Wenn wir in diese Art zu denken und zu zweifeln verfallen in unseren Gebeten, dann ist es besser, wir beenden das Gebet sofort. Wir stehen auf und singen ein sehr einfaches Loblied. Am besten mit einem sehr einfachen Text, wo nicht viele Worte drin sind. Am besten ihr singt einfach den Namen Jesus. Da gibt es nicht viel nachzudenken. Oder ihr lobt Gott einfach. Ja, das ist die beste Art und Weise. Das ist eine sehr gute Art und Weise, damit umzugehen. Okay. Kurz gucken, wo wir weitermachen. Ja. Lukas 5. Da bringen die Männer den Gelähmten durch das Dach. Die Geschichte, wo sie das Dach aufmachen und den da runterlassen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie auf diese verrückte oder bescheuerte Idee gekommen sind, das Dach da abzudecken, das Dach von einem fremden Mann da kaputt zu machen und den Kranken da runterzulassen. Das ist doch bestimmt nicht richtig, oder? Sowas macht man nicht, Leute. Ja? Und wehe, ihr versucht das bei mir. Wehe, ihr schlagt mein Fenster ein, weil ihr irgendwie jemanden zur Seelsorge vorbeischicken wollt. Ja? Das macht man nicht. Aber Jesus stört das irgendwie nicht so sehr. Ja? Und als er ihren Glauben sah, Lukas 5,20, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, und was ist mit dem Dach? Haben die Pharisäer gedacht. Oder nicht? Vers 21. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen. Aber den Schriftgelehrten war das Dach auch egal. Das steht im selben Vers. Weil ihre Gedanken, hier haben wir wieder diesen gleichen Begriff, Dialogismus, ja, wieder das gleiche Wort, was für überall im Neuen Testament für negative Gedanken, für Selbstanalyse, für Zweifel benutzt wird. Ja. Sie fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Was erlaubt er sich hier? Warum sagt er sowas? Ja. Das ist die Art und Weise dieses bösen Denkens. Was soll das? Ja. Wenn ihr Predigten hört und in euch fängt an, sich irgendetwas zu empören, ja, das kann gut sein, dass es das ist. Ja. Vor allem, wenn der Prediger Sachen sagt, die sich direkt so in der Bibel auch wiederfinden. Ja. Oder wenn jemand euch Verse vorliest und diese Verse triggern irgendetwas in euch, die lösen etwas in euch aus. Das sind so Verse, zum Beispiel diese Art von Verse, die wir letzten Donnerstag gehört haben. So. Ich kann euch versichern, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, wenn ich in die Schule gehe, in meine Klasse, und mit einem dieser Verse so den einfach so in den Raum knalle, dann ist erstmal 5 Minuten Unruhe da. So, ne? Weil die sich alle nur über diesen einen Vers aufregen. Ich habe es einmal gemacht in der 11. Klasse, das war witzig. Mit der Unterordnung einer dieser Verse. Ja. Und ich habe einfach nur den Vers gesagt und ihr glaubt gar nicht, was da alles hochkam und was mir alles vorgeworfen wurde. Und ja, aber sie denken das und das und das. Ich so, nein, ich habe einfach nur den Vers vorgelesen. Ich wollte gucken, wie ihr reagiert. Aber es gibt ganz viele Verse, wo wir alle so reagieren. Ja. Es gibt sehr viele komische Verse in der Bibel, die nicht in unsere theologischen Kategorien irgendwie reinpassen, die wir auch nicht wirklich vernünftig einordnen können. Ne? So, manchmal gibt Gott uns die Gnade oder die Erkenntnis und wir haben so ein Aha-Erlebnis und verstehen auf einmal, was dieser komische Vers meint. Aber bei vielen Versen ist es nicht so. Ne? Okay. Sie fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen, was soll das denn hier? Was macht der hier? Darf der das überhaupt? Woher nimmt er sich diese Frechheit? Ja. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Ne? Jesus sagt hier sehr deutlich, woher die Gedanken kommen, aus dem Herzen. Deswegen sagt Jakobus auch, ein ungeteiltes Herz. Weil wenn du ein Christ bist, und du hast aber diese Gedanken, was soll das, du ärgerst dich innerlich so. Ne? Es kommt erstens aus deinem Herzen, zweitens, es verunreinigt dich, du hast kein reines Herz, wenn du sowas hast. Ja? Drittens, du wirst nichts von Gott empfangen. Und du hast ein Problem mit Gott. Du wirst nicht wirklich sein Wort, du wirst nicht wirklich seiner Stimme gehorchen können und du wirst ihn schon gar nicht mit ungeteiltem oder mit ganzem Herzen und ganzer Seele lieben können. Wie willst du das denn machen? Wie wollen wir Gott mit ungeteiltem Herzen lieben, dienen? Wie wollen wir ihn von ganzem Herzen lieben, wenn da in unserem Herz irgendetwas sitzt, irgendetwas ist, was ständig so querschießt, was uns ständig das Bein stellt? Was ständig so den Stock zwischen die Speichen macht. Ne? Das ist, was diese Gedanken tun. Das geht nicht. Lukas 9, Vers 46. Hier ist Jesus mit seinen Jüngern. Er hat ihnen kurz vorher, in den Versen vorher, 43 bis 45, das zweite Mal gesagt, dass er sterben wird. Und hat sein Herz ihnen mitgeteilt und ihnen gesagt, was ihn wirklich bewegt. Dass er irgendwann in Gethsemane den Kelch sehen wird und ihn am Kreuz trinken wird. Und dann steht im Vers 46, es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein. Und dreimal dürft ihr raten, ob das ein guter Gedanke ist oder ein böser. Ja? Und dreimal dürft ihr raten, welcher Begriff hier wieder verwendet wird. Es schlich sich der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Ja, Jesus sagt ihnen gerade so ziemlich die wichtigste Sache in seinem Leben, dass er am Kreuz sterben wird, dass er sterben muss. Und die Jünger, was als nächstes ihnen in den Kopf kommt, wer von uns ist eigentlich der Tollste? Ja, ich habe euch gerade von meinem Tod erzählt. Ja, aber wer von uns ist der Tollste? Ja. Versteht ihr? Das ist böse. Und dieser Gedanke hat sich bei ihnen eingeschlichen. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah. Jesus, ich weiß nicht, warum der Heilige Geist das so wollte, dass da immer steht, die Gedanken ihres Herzens. Ne? Aber anscheinend möchte der Heilige Geist sehr deutlich machen, woher diese Gedanken kommen. Woher dieses Böse kommt, es kommt aus dem Herzen. Als nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich. Und er sprach zu ihm, wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste unter euch allen ist, der wird groß sein. Ja. Und Jesus gibt hier denen auch gleichzeitig eine Lösung gegen diese Art von Gedanken. Jesus sagt, demütigt euch. Werdet der Diener aller, seid der Geringste. Das hilft auch. Das hilft auch. Ja. Und dann Lukas 24, das ist die Stelle Lukas. Wir lesen Lukas 24, Vers 36. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Das ist nach der Auferstehung, Jesus erscheint den Jüngern. Aber bestürzt und voll Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Ja, wieder den gleichen Begriff, diesmal mit Zweifel übersetzt. Ja. Warum seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Da kommt Jesus und die Jünger, ja, wahrscheinlich ist das nicht der echte Jesus. Wahrscheinlich ist das nur ein Geist. Versteht ihr, das sind diese zweifelnden Überlegungen. Wahrscheinlich war das gar nicht Gott. Wahrscheinlich hat Gott das gar nicht so gemeint. Wahrscheinlich ist das, das richten diese Gedanken an. Da kann Jesus in unserer Mitte sein. Der König der Könige kann in unserer Mitte sein, der auferstandene Jesus. Und diese Gedanken können bewirken, dass wir die Anwesenheit des Königs der Könige nicht wirklich ernst nehmen und nicht wirklich wahrnehmen oder sogar Angst haben vor ihm und weglaufen. Das ist, wie ernst diese Gedanken sind, diese Zweifel, diese Überlegungen, diese Selbstanalyse. Da kommt Jesus, ja, ist wahrscheinlich gar nicht Jesus. Ne? Und genauso kommt Jesus hier manchmal im Lobpreis oder durch das Wort in die Versammlung rein. Ja, ach nee, war gar nicht Jesus. Oder wir sitzen und all unsere Gedanken kreisen sich nur um uns selbst. Was ist mit mir? Wo ist jetzt mein Platz hier drin? Was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie kann ich das in meinem Leben jetzt anwenden? Wie kriege ich Hilfe für meine Probleme? Das ist alles, steht ihr, das ist dasselbe, was die Jünger gedacht haben. Wer wird der Größte sein? Ihre Gedanken haben sich um sich selbst gekreist. Und diese böse Art zu denken bewirkt, dass wir entweder alles in Frage stellen, alles bezweifeln, oder dass alle unsere Gedanken sich nur um uns selber drehen. Eine von diesen beiden Sachen wird das bewirken. Und wir werden nicht in der Lage sein, die Gegenwart Jesu zu spüren. C.S. Lewis sagt selber, er hat die Gegenwart Jesu so verloren in seinem Leben. Und er hat einen langen Umweg gegangen, bis er es wiedergefunden hat. Und bis er wieder zu der Einfachheit, die in Christus ist, zurückkommen konnte. Paulus schreibt: Ich befürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte, so auch ihr von der Einfachheit, die in Christus ist, verführt werdet, weggeführt werdet. Ja. Und das passiert durch diese Gedanken. Und Eva war die Erste, die sozusagen diesen Dialog mit der Schlange anfing. Und wir wissen, wo es geendet hat. Gott hat ein klares Gebot gegeben und da gab es nichts zu bedenken. Es gab überhaupt keinen Grund. Und es gibt auch heute noch keinen Grund, irgendein Gebot Gottes in irgendeiner Weise zu bedenken oder anzuzweifeln. Es gibt keinen Grund. Ja? Gott hat mir letztens eine Sache erklärt, die ist total cool. Aber das weiß ich nicht. Die ganzen Gebote, die er uns gegeben hat, ne? Und dann vor allem die Bergpredigt, die verschärft das Ganze ja nochmal. Warum gibt Gott uns die 10 Gebote oder warum gibt er uns die Bergpredigt? Warum gibt er uns solche Anweisungen? Ne? Alles, was du möchtest, dass man dir tut, das sollst du den anderen zuerst tun und solche Sachen. Ne? Warum sagt er, achtet euch geringer als euch selbst und so? Weil Gott hat die Welt geschaffen, in der wir leben, nach bestimmten Regeln. Und er hat auch die Menschen und Tiere in diese Welt gesetzt. Ne? Und die werden nur in dieser Welt überleben, wenn sie sich irgendwie gemäß den Regeln dieser Welt verhalten. Und das Gesetz Gottes, oder vor allem noch viel mehr die Bergpredigt, das sind die normalen Regeln, wie der Mensch eigentlich zu funktionieren hat. Und wie auch irgendwo tief in uns immer noch in uns einprogrammiert sind. Und unser unsichtbarer Mensch, unser Herz und unser Geist und unsere Seele, die merken das. Jedes Mal, wenn wir gegen das Gebot und das Gesetz Gottes verstoßen, da kommt Sand in das Getriebe rein. Ja? Wie in so einem Uhrwerk. Und da kommt Sand rein. Und es läuft vielleicht noch, aber da ist schon irgendwo eine Fehlfunktion. Und je mehr wir gegen das Gesetz und Gebot Gottes verstoßen, umso mehr werden wir Sand im Getriebe dieses ganzen Kosmos. Umso mehr stören wir. Und jeder Mensch stört in gewisser Weise, weil jeder Mensch von dem Weg abgekommen ist und jeder Mensch hat gegen das Gebot Gottes verstoßen. Ja? Überall da, wo wir unbarmherzig sind, Überall da, wo wir Dinge anderen tun, die wir eigentlich selber nicht zurückbekommen haben, da sind wir wie Sand im Getriebe dieses ganzen Kosmoses, den Gott so geschaffen hat. Und das hat Folgen. Und wir zerstören uns selber. Und Gott hat den Menschen. Und deswegen schreibt Paulus, das Gebot ist gut. Es kann keiner halten, aber es ist gut. Weil das ist die eigentliche Art und Weise, wie ein Mensch zu leben hat, um im Einklang mit dieser ganzen Welt zu der Schöpfung zu leben, die Gott geschaffen hat. Und wenn jemand so lebt, das wird erstaunlich sein. Wir sehen das an Jesus, er war der Einzige, der so gelebt hat. Und das war erstaunlich, ja? Was er für Dinge getan hat und wie die Schöpfung ihm gehorcht hat. Und wie er über die Schöpfung und über alles gehorcht hat. Und da, wo wir wieder in dieses Leben hineinkommen, das ist ganz anders. So, und deswegen waren die Juden so froh. Gott hat uns das Gesetz verraten. Gott hat uns gesagt, wie er uns eigentlich geschaffen hat, wie wir programmiert wurden. So. Und es gibt ja diese Verse, wenn ihr das Gebot tut, werdet ihr leben. Na, dann werdet ihr wirklich funktionieren in dieser ganzen Schöpfung. Ja, das klappt noch nicht so ganz, ne? Und ihr könnt sicher gehen, jedes Mal, wenn ihr gegen die Bergpredigt verstößt oder wenn ihr auf böse Sachen mit Bösem zurückreagiert, wenn ihr anfangt zu hassen, wenn ihr Unbarmherzigkeit habt, all diese unsichtbaren Sachen, es sind alles Dinge, die diese Schöpfung stören, die dieses ganze Uhrwerk, das Gott hier geschaffen hat, stören und die irgendwo sich auswirken werden. Und es gibt sehr, sehr viele Verse, ja, die sagen, dass dann die und die und die Flüche auf uns kommen werden. Und das ist nicht, weil Gott irgendwie böse ist oder so, sondern weil wir einfach uns hier wie der Elefant im Porzellanladen benehmen in seiner Welt, die er geschaffen hat, und alles kaputt machen. Und das hat Folgen. Okay. Wie bin ich auf das Gesetz zu sprechen gekommen? Weiß es nicht mehr.
Wolltest du was Neues erzählen, was Gott dir gezeigt
hat? Ja, aber warum wollte ich das erzählen? Weil das hat irgendwas mit diesem Thema zu tun. Ich habe es vergessen.
Okay,
fing
auch mit den ersten Dialog.
Ah, ja, danke schön. Jetzt habe ich sie da. In der Spur. Ja, Gott hat Eva ein Gebot gegeben und da gab es nichts zu bedenken und Eva hat auch nicht sich darüber Gedanken gemacht. Die hat es einfach angenommen. Gott hat gesagt, von allen Bäumen essen, von einem nicht. Okay. So, aber wann fing dieser Prozess des Überlegens an bei Eva? Wann ging das los? Sobald da eine andere Stimme dazwischen kam und quergeschossen hat. Ja, aber was ist damit? Was ist damit? Was ist damit? Und die Schlange, der Teufel ist der, der das angestoßen hat. Der diesen Denkprozess des Zweifelns und des Überdenkens und des Analysierens, der das angestoßen hat. Aber wenn Gott uns sein Gebot gibt, da gibt es da nichts zu analysieren und zu bedenken und zu zweifeln. Ja? Aber damals, dadurch, dass der Mensch gefallen ist, haben wir alle ein ungeteiltes Herz und in uns stecken noch diese Samen der Schlange oder diese, was auch immer, diese Gedanken drin, die immer wieder hochschießen und die uns klar machen, hey, ein ungeteiltes Herz, zweifelnde Überlegungen. Schlagt mal bitte 1. Könige 12 auf. Dann haben wir ein weiteres Beispiel dafür. Dann wird das sehr deutlich. Salomo ist gestorben, 1. Könige 12, vorher ist Salomo gestorben, in 1. Könige 11, und jetzt gibt es hier, jetzt wird das Reich wird geteilt. Na? Und Rehabeam wird König über Juda und Jerobeam wird König über Israel. Und dann lesen wir 1. Könige 12, Vers 25. Jerobeam aber baute sich ihm auf dem Bergland Ephraim aus und wohnte darin. Und er zog von dort und baute Pnuel. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Er hat einen Gedanken in seinem Herzen. Er hat das Reich, er hat da einen Teil des Reiches gekriegt. Aber da kommt ein Gedanke. In diesem Gedanken ist Zweifel drin, es ist Angst drin in diesem Gedanken. das wird doch wieder alles, das wird nichts werden, dass ich hier König bin. Das wird alles wieder, ne? Da kommt so ein zweifelnder Gedanke. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus David zufallen. So, und was sind die Resultate dieses einen Gedankens? 27. Wenn dieses Volk hinaufziehen, also geht es noch weiter, wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Haus des Herrn in Jerusalem zu Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuzuwenden. Der Gedanke spitzt sich zu. Ne? Ach, ich werde doch das Reich verlieren, ich werde doch nicht König werden. Ah, und die werden mich umbringen. Es wird immer schlimmer. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägyptens herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde. Und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Er machte auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. Ferner ordnete Jerobeam ein Fest an, am 15. Tag des 8. Monats, wie das Fest in Juda, und opferte auf dem Altar. Ebenso machte er es in Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er ließ in Bethel die Priester der Höhen den Dienst verrichten, die er eingesetzt hatte. Und er opferte auf dem Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag des 8. Monats, des Monats, den er aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte, und veranstaltete den Kindern Israels ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte. So, aus diesem einen Gedanken des Zweifels und der Angst entsteht Abfall, Götzendienst und ein ganzes religiöses System, was nichts mit Gott zu tun hat. Das entsteht aus so einem Gedanken. Versteht ihr, warum Jesus jetzt sagt, böse Gedanken in einer Aufzählung mit Mord, Ehebruch, Unzucht und allen anderen bösen Dingen? Und versteht ihr, warum Jesus sagt und Paulus, dass das verunreinigt? Dass das verunreinigt? Es verunreinigt uns. Und das ist nichts Harmloses. Ja? Das wird hier sehr deutlich. Und es wird sehr deutlich, in welche Richtung diese zweifelnden Gedanken, diese Überlegungen, dieses Selbstanalysieren, dieses sich selbst, mit sich selbst zu Rate gehen, wo das hinführen kann. Ein paar Verse nehmen wir noch. 1. Timotheus 2, Vers 8. Da finden wir wieder die gleiche Anweisung von Paulus. Oder eine ähnliche wie in Philippa. Da sagt Paulus, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. So, wir sollen die Hände aufheben, ohne Zorn, ohne Zweifel. Wir sollen beten, ohne darüber nachzudenken. Wisst ihr, wie oft mir das passiert? Wenn ich manchmal vor den Schülern laut beten, wenn ich denke, ich könnte jetzt einfach laut beten oder mit den Schülern beten oder für die Schüler beten, dann fange ich sofort diese Überlegung, aber was wenn? Was ist, wenn du betest und nichts passiert? Was ist, wenn du betest und die Schüler finden das lächerlich, oder? Steht dir diese Gedanken? Das sind genau die. Und Paulus sagt, nee, ey, Leute, ihr sollt ohne sowas beten. Wenn ihr den Eindruck zu beten habt, dann betet einfach. Dann denkt nicht drüber nach und betet einfach. Diese Art zu denken wird uns immer lähmen. Sie wird immer bewirken, dass wir Gott nicht gehorchen. Und dass wir letztendlich, wir sitzen dann, eigentlich sollten wir was tun, überlegen das alles und am Ende tun wir es doch nicht. Wir werden Gott so niemals von ganzem Herzen lieben können oder von ganzem Herzen dienen können. Eine weitere, das möchte ich hier der Vollständigkeit halber noch nennen, eine weitere Manifestation dieses bösen Denkens steht in Römer 14, Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Hier wird das Wort seltsam, hier wird es so übersetzt in diesem Kontext. Streiten über Gewissensfragen. Im Griechischen haben wir hier wieder Dialogismus. Ja? Und was folgt hier daraus? Einer glaubt, alles zu essen zu dürfen, wer aber schwach ist, ist Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Hier sagt Paulus, dass aus dieser Art dieser falschen Art zu denken kommt, richten und verachten von Menschen. Das ist wieder eine weitere negative Folge aus diesen bösen Gedanken des Herzens, die wir haben. Und ein letztes negatives Resultat aus dieser falschen Art zu denken, in Jakobus 2, 1 bis 4. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in euren Versammlungen ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen würdet ihr aber sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Und hier ist dieses Wort Gedanken, Zweifeln, Überlegen, Bedenken mit Grundsätzen, verwerflichen Grundsätzen übersetzt in diesem Kontext. Ja. In einer anderen Übersetzung, in der Elberfelder oder in der King James Übersetzung steht, glaube ich, böse Gedanken. Ja. Hat jemand eine Elberfelder? Was steht da?
Böse Gedanken.
Böse Gedanken, ne? Ja. In der Elberfelder steht, das ist besser als in der Schlacht übersetzt. Ne? Würdet ihr da nicht nach bösen Gedanken richten? So, wenn wir Menschen, wenn wir Ansehen der Person haben, wenn wir Menschen vor Gott stehen, ja, das ist auch eine Folge dieses Denkens. Dieser falschen Art zu denken. Und es gibt auch eine richtige Art zu denken. Ja. Wir predigen ja hier nicht, dass Gedanken doof sind und böse sind und sonst was. Paulus sagt sehr deutlich, es gibt zwei Arten. Es gibt eine Art zu denken, die dich zu Gott hinführt. Und wir sehen bei Männern wie Daniel oder Josef oder David, da steht, dass von diesen drei Männern wird zum Beispiel gesagt, dass alles, was ihre Hände anpackten, das gelang. Von David, von Josef und Daniel. Von diesen drei wird in der Bibel gesagt, alles, was sie sich vornahmen, gelang ihnen. Und sie konnten es ausführen. Ja. Alles. So, von Daniel wird gesagt, er war schlauer als jeder, einer der weisesten Männer überhaupt. Ja. Ob David so schlau war, wissen wir nicht. Aber alles, was er sich vorgenommen hat, konnte er auch, er war in der Lage, das zu tun. Er war in der Lage, jede Idee, die er hatte, zu verwirklichen. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie viele Ideen habt ihr, oder Visionen oder Träume, die ihr nicht, wo ihr nicht in der Lage seid, die zu verwirklichen? Ich meine jetzt gute Ideen. Ja? Wo ihr wisst, das ist gut, oder irgendwelche Träume oder Wünsche, ich würde gerne das und das, den Beruf oder sowas machen. Ja? Diese böse Art zu denken blockiert uns. Die blockiert uns nicht nur, dass wir das Geschirr zu Hause abspülen und unser Haus aufräumen, die blockiert uns auch, dass wir ja, diesen Wünschen und Träumen, die Gott in uns hineingelegt hat, nachkommen. Die blockiert uns durch verschiedene Sachen. Ja, durch Angst zum Beispiel oder dadurch, dass wir einfach nicht in die Pötte kommen, weil wir fürchten, einen Fehler zu machen. Und durch all diese verschiedenen Auswirkungen, die ich gerade in all den Versen der Bibel gezeigt habe. Das blockiert uns total. Und das ist nicht die Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat. Es ist absolut nicht. Gott sagt in 2. Timotheus 1, Vers 7, sagt Paulus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und des gesunden Verstandes. In manchen Übersetzungen steht Besonnenheit, das ist dasselbe. Ein gesunder Verstand hat Gott uns gegeben. In Jesaja 11, Vers 2, da heißt es, dass auf ihm, auf dem Messias, wird ruhen der Geist des Verstandes. Der Geist des Verstandes. Aber wenn wir in diese böse Art zu denken hineinkommen, das Ende, das letzte Ende davon wird sein, dass wir in einen Wahn kommen. Dass wir in einen Wahn kommen. Und es gibt viele Leute, die sind in diesem Wahn. Eine Art und Weise, wie dieser Wahn sich manifestiert, ist, dass sie überall rumlaufen und nach Fehlern suchen und es sich auf die Fahne geschrieben haben, die ganze Welt und alle Prediger zu überprüfen, ob sie ihr Lehren haben oder nicht. Und dieser Wahn bringt sie dazu, Bücher und Internetseiten zu schreiben, ne? Und da alle Prediger, die sie kennen und die sie nicht kennen, aufzulisten und ihnen zu sagen, der ist da falsch und der ist da falsch, genauso wie die Pharisäer. Sie lauerten ihm auf, ob sie einen Fehler finden würden. Das sind böse Gedanken. Sie wurden mit Unverstand erfüllt. So, das, wenn wir auf diese Art und Weise unseren Verstand gebrauchen und wenn wir nichts gegen diese, gegen den Ursprung dieser bösen Gedanken in unserem Herzen tun, dann haben wir ein Problem. Und Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5, dass unsere Art zu kämpfen so ist. Okay, wir lesen 3 und 4 auch. 2. Korinther 10. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das sind alle Sachen, Vernunftschlüsse, alles Hohe, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeder Gedanke. Das sind alles Dinge, die sich in unserem Kopf abspielen. Die kommen aus unserem Herzen, aber bewusst werden sie uns, sobald sie durch unser Gehirn gelaufen sind. Ja? So, und wir nehmen diese Gedanken gefangen. Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, dem das von klein auf beigebracht wurde, seine Gedanken zu disziplinieren und seine Vorstellungen zu disziplinieren. Und ich hoffe, unsere Kinder werden die Ersten sein, die damit aufwachsen. Ja, ich möchte das meinem Sohn beibringen. So, ich habe es vor 4 Jahren, fing Gott an, mich das zu lehren. Das hat erstaunliche Resultate. Das hat mich fleißig gemacht, wo ich extrem faul war vorher. Ja. Und noch viele, viele andere. Es hat mir Spaß beim Arbeiten gebracht, was ich vorher nie hatte, wo ich vorher vor aller Anstrengung weggelaufen bin. Ja, und viele, viele andere Sachen. Positive Sachen hat das bewirkt. Ich bin dadurch von vielen Sachen frei geworden, ohne dass ich irgendein Gebet brauchte, irgendein Befreiungsgebet oder sonst etwas. Ja. Ich bin von Angst frei geworden in so vielen Bereichen. Einfach, dass ich anfing, sobald der Gedanke der Angst kam, aggressiv dagegen vorzugehen in meinem Kopf und sagen, nein, ich denke das nicht. Stopp. Dieser Gedanke hat in mir nichts verloren. Ja. Und das ist die Art und Weise, wie wir kämpfen. Und wir können natürlich nicht, natürlich in unserem Herzen und in unserem Unterbewusstsein sind noch viel mehr Dinge, aber wir haben keine Ahnung. Nur Gott und nur der Heilige Geist weiß, was da sich alles abspielt. Wir können nur auf der Ebene unseres Bewusstseins kämpfen. Ja? So, aber der Heilige Geist wird uns schon klar machen, all das, was in unser Bewusstsein hochgespült wird, von den bösen Dingen, die noch in uns verborgen sind, gegen die können wir kämpfen. Und sobald uns das klar wird und wir das Licht haben, ja, wir sind so aufgezogen worden, kommt ein Gedanke, ja, dann kommt der Gedanke halt. Ne? Habt ihr euch schon mal gewundert, warum denke ich das eigentlich? Ich bin doch ein Christ, ich will das sowas gar nicht machen. Warum denke ich das? Ja? Warum gehen mir diese Gedanken durch den Kopf? Ja, dreimal dürft ihr raten, wo die Quelle herkommt, wenn ihr diese Gedanken nicht denken wollt. Dreimal dürft ihr raten, wo die herkommt. Entweder vom Heiligen Geist oder von den anderen Geistern. Aber wenn es ein Gedanke ist, der gegen Christus ist, dann wird er nicht vom Heiligen Geist kommen. Und dann müssen wir irgendwas tun. Aber wenn wir passiv sind in unserem Verstand, wird überhaupt nichts passieren. Und diese Gedanken werden uns verunreinigen. Und sie werden sich in uns, sie werden sich einschleichen, wie es bei den Jüngern passiert ist. Sie werden sich einschleichen und wie Samen werden sie da sein. Jakobus beschreibt diesen Vorgang. Ganz kurz. Jakobus beschreibt diesen Vorgang in Bezug auf Begierden. Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Gott selbst versucht auch niemand. Oh, Gott selbst versucht niemand. So ist es nicht Gott, der euch versucht, wenn ihr irgendwelche bösen Gedanken habt. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. So, zum Empfängnis gehören immer zwei. Ja? Da kommt der, der den Samen gibt und der, der den Samen aufnimmt. Das sind zwei. Und die Person, die den Samen aufnimmt, die kann schwanger werden. Und wenn da irgendjemand, wer auch immer, wenn die Begierde uns den Gedanken gibt, den Samen gibt, den negativen, und wir den annehmen, und meistens nehmen wir den an, einfach indem wir passiv sind und nichts tun. Und uns einfach nichts dagegen tun. haben einen Gedanken, wo wir eigentlich klar wissen, oh, den will ich eigentlich gar nicht denken. Aber wir tun nichts dagegen. Oder wir denken, es ist mein eigener Gedanke. Paulus sagt sehr deutlich, wenn ich aber sündige, so bin ich nicht es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und er distanziert sich davon, er macht eine Trennung, sagt, Moment mal, ich bin das nicht. Ich bin ein Gotteskind und ich will solche Sachen nicht denken, nicht tun und nicht machen. Ne? Aber sobald ich sage, das ist ja, oh, warum denke ich das? Dann kommt mir irgendein perverser sexueller Gedanke in den Kopf. Warum denke ich das? Und schon habe ich mich eins gemacht. Ich habe diesen Gedanken, der von ganz woanders kommt, als meinen eigenen angenommen. Ich bin schwanger geworden. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, zum Empfängnis gehören immer zwei. So, und wir müssen uns gut überlegen, welchen Samen empfangen wir. Deswegen sagt Jesus auch, dass das Gleichnis vom Sämann das wichtigste Gleichnis ist. Als die Jünger ihn dann fragen, ob er ihnen das nicht erklären kann, sagt Jesus, wie wollt ihr denn all die anderen Gleichnisse verstehen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht? Und das ist die Wahrheit, ja. All diese bösen Gedanken, die wir haben, es sind Samen, die in unserem Herzen nichts verloren haben. Und diese Samen werden Frucht bringen und sie werden uns blockieren. Und unsere Art und Weise, dagegen anzukämpfen, ist, die Gedanken gefangen zu nehmen. Und wenn uns das nicht von klein auf beigebracht wurde, dann wird das schwer und dann wird das anstrengend. Okay, ja. So, als ich damit anfing vor 4 Jahren, ich dachte, ich schaffe das nie. Ja. Aber die Art und Weise, wie ihr dann angehen müsst, ist, wenn ihr von hunderten Gedanken schafft, einen gefangen zu nehmen, dann müsst ihr Gott danken für die Gnade, dass er euch Gnade gegeben hat, einen gefangen zu nehmen. Ja, und dann müsst ihr nicht in Murren und Zweifeln wieder verfallen, ach, ich will das doch nicht schaffen. Gott wird euch die Gnade geben. Ja. Es ist stolz und vermessen zu denken, wenn ihr bis jetzt immer passiv wart in euren Vorstellungen, in eurer Vorstellungskraft, in euren Gedanken, wenn ihr total passiv wart und nicht wirklich das getan habt, was die Bibel dazu sagt, ja. Und wenn ihr diese Verse der Bibel, tut alles ohne Murren und Zweifeln überleben, wenn ihr das nicht ernst genommen habt, ja, dann wird es nicht von jetzt auf gleich so einfach klappen. Und ihr braucht die Gnade Gottes, sonst wird überhaupt nichts klappen. Da. Und in dem Maß, wie ihr euch wirklich von ganzem Herzen entscheidet, das zu tun und diesen Weg einzuschlagen, wird die Gnade auch da sein. Ja. Das Allerwichtigste, der allererste Schritt ist zu sehen, okay, ich habe meine Art zu denken, die stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein und es ist nicht die Art und Weise, wie Gott möchte, dass ich denke. Und sie bringt mich dahin, dass ich Gott nicht gehorche, sie bringt mich zum Götzendienst, sie verunreinigt mich, sie bringt mich dazu, dass ich nichts von Gott empfange und all die anderen, dass ich richte und Menschen verachte und all diese anderen Sachen, die wir jetzt die ganze Zeit gehört haben. Dazu bringt mich das. Wenn wir das erkannt haben, wenn wir das nicht erkennen, dann, okay, dann gibt es keine Hoffnung für uns. Ja. Wenn wir denken, ach, das ist doch harmlos, das ist ja nur ein Gedanke, okay, dann gibt es keine Hoffnung für uns auf Befreiung. Aber sobald wir sagen, okay, wenn Jesus das als böse bezeichnet und Jesus das in einem Nebensatz mit Mord, Unzucht, Ehebruch und solchen Sachen aufzählt, dann will ich das auch ernst nehmen, dann will ich auch anfangen, das zu hassen. Die Sünde zu hassen ist immer der erste Schritt zur Befreiung. Und zur Wahrheit zu kommen und sagen, okay, ich habe das und ich will das ab heute, ich will das hassen und ich will dem den Krieg erklären. Und wie Paulus sagt, kämpfen, gemäß der Art, nach der wir kämpfen, indem wir diese Vernunftschlüsse, die da sind, zerstören und die Gedanken gefangen nehmen. Ja. Und ich habe es noch nicht erlebt, ich habe noch nie irgendwo gelesen, es gibt viele Männer Gottes, die von dieser falschen Art zu denken befreit wurden, aber bei keinem ist das in einer Sekunde passiert. Bei keinem. Ist mir noch nie begegnet. Und ich habe auch in der Bibel noch kein Beispiel dafür gefunden. Ja. Und überall, wo über die Änderung unseres Sinnes und Erneuerung unseres Denkens steht, ist es ein Prozess. So kommt bitte nicht und sagt, oh, kann ich nicht Gebet haben oder so. Ja? Es gibt hier keine schnelle Lösung. Ja? Und wenn wir durch unser eigenes Verschulden irgendwo in einer Fantasiewelt gelandet sind, wo wir nicht mehr fähig sind, unseren Alltag normal zu durchleben, oder vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wo jegliche Pflicht oder Arbeit uns zur Last und zur Anstrengung geworden ist und wir nicht wirklich funktionieren, ja. Wir haben uns das selber eingebrockt durch unsere Art und Weise, wie wir leben. Und wir müssen da auch rauskommen. Ja? Vielleicht seid ihr die Ersten oder seid ihr die Person, wo Gott die Gnade tut, dass das in einer Sekunde so passiert. So, ne? Bei mir war es nicht so. Ja? Und der Grund, warum das oft, warum es nicht passiert, ist, damit wir kämpfen lernen. Ja? Und Paulus sagt, es ist wichtig, dass wir kämpfen lernen. Weil es wird der böse Tag kommen, an dem wir widerstehen müssen. Wir wissen nicht, wann das ist. So, und es ist, anscheinend nutzt Gott diese Dinge, um uns das Kämpfen beizubringen. Ja. Genau. Okay, ich lese euch das nochmal vor, was ich da zitiert habe. Epheser 6, könnt ihr selber lesen. Ja. Und dann erinnert euch vielleicht an den Vers aus dem Evangelium, wo steht, an einem dieser Tage kamen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu ihm. Ja. Es war einer dieser Tage. Ja. Und der Teufel und seine ganzen Helfer kommen an einem dieser Tage. Die kündigen sich nicht vorher an. Die sind einfach da. Ne? Die klingeln nicht vorher. Dürfen wir bitte reinkommen? Dürfen wir dich bitte heute belästigen? Heute ist doch wieder der böse Tag. Hast du es nicht in deinem Kalender vermerkt? Nein. So, wir wissen nicht, wann das kommt und wann wir angegriffen werden. Und wir müssen kämpfen lernen. Und das ist eine, in unseren Gedanken ist das wichtigste Schlachtfeld und es ist die beste Art, kämpfen zu lernen. Und es wird wirklich gute Früchte haben in unserem Leben. Ja. Okay. Vater im Himmel, vergib uns, dass wir dein Wort nicht so ganz ernst genommen haben. Vergib uns, wo wir gedacht haben, ist ja nur ein Gedanke, ist ja nur ein Gefühl, ist ja nur irgendeine Träumerei oder Vorstellung. Vergib uns das. Jesus, ich, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und deutlich zeigst, welche Auswirkungen diese falsche Art zu denken in uns alles schon, wo das uns hingebracht hat. Ich bitte dich, dass du jetzt kommst zu allen einzelnen Personen hier und sie überführst und ihnen zeigst und ihnen Licht gibst, was für negative Auswirkungen diese Art und Weise zu denken in ihrem Leben bereits gehabt hat und was alles die Konsequenzen sind, die sie jetzt auslöffeln müssen. Vater im Himmel, zeig uns doch, dass es nichts Harmloses ist und dass es bei dir in einer Reihe mit Mord und Unzucht und anderen schlimmen Dingen ist. Und zeig uns, dass wir wirklich ein ungeteiltes Herz haben, wenn wir voller Zweifel sind. Und unsere Zweifel, vergib uns, wo wir dachten, dass unsere Zweifel was Harmloses sind. Oder dass wir ein Opfer sind. Und wir sind doch so geplagt von unseren Zweifeln. Wir können ja nichts dagegen tun. Die kommen einfach so. Vergib uns all unser Selbstmitleid, all unsere Passivität. Vergib uns, dass wir deinem Wort nicht gehorcht haben und nicht aktiv waren. Vergib uns, dass wir Dinge nicht getan haben, ohne zu murren. Und vergib uns, dass wir die Dinge nicht getan haben, einfach in Gehorsam dir gegenüber, sondern dass wir immer noch dein Wort mit unseren Zweifeln und Überlegungen versäuern mussten. Vergib uns all unsere Verunreinigung, Herr. Reinige uns. Reinige uns jetzt. Reinige uns von aller bewussten Verunreinigung. Heiliger Geist, du hast deinem Volk gezeigt, was es bewirkt. Reinige uns durch dein Blut. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr. Danke für dein Blut. Danke, dass dein Blut uns reinigen wird, wenn wir es bekennen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Danke für die Reinigung, die durch das Bekenntnis kommt. Jesus, und ich bitte dich für eine ganz besondere Gnade für alle hier, die das wollen, die wirklich anfangen wollen zu kämpfen und sich wehren wollen gegen jeden Gedanken der Furcht, gegen jeden zweifelnden Gedanken, gegen jede Form von Selbstanalyse und Gedanken, die sich um einen selbst drehen und sich selbst in den Mittelpunkt stellen, gegen jegliche Form von Gedanken, die uns selbst als die Größten haben wollen, gegen jegliche Form von kritischen und negativen und harten Gedanken, die nur nach Fehlern suchen bei anderen Menschen. Gib uns Gnade, das zu erkennen und das dagegen anzugehen. Und du hast uns die Macht gegeben. Und du hast uns einen Willen gegeben, mit dem wir uns entscheiden können, in welche Richtung wir gehen, was wir denken und was wir nicht denken. Danke, Vater im Himmel, dass du mit uns bist. Danke für deine Gnade, für deine ausreichende Kraft. Danke, dass du der König bist, der zu Rechten des Vaters sitzt und wartet, bis alle Feinde zum Schimmel seiner Füße werden. Alle Feinde, auch die bösen Gedanken, auch die zweifelnden Überlegungen. Und danke für all die Segnungen, wir danken dir jetzt schon, Vater, für all die Segnungen, die aus unserem veränderten Lebensstil folgen werden, aus unserer veränderten Denkweise folgen werden. Danke dafür, Jesus. Danke, Vater. Danke, dass du uns nicht nur von dem Bösen befreist und die Last wegnimmst, sondern dass du uns auch segnest. Amen. Amen.